Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Es ist die zweite Podcast-Folge im Jahr 2024 und die erste, die wir auch tatsächlich in diesem Jahr aufzeichnen, ehrlicherweise. Wahrscheinlich geht es vielen wie uns. Die ersten Vorsätze sind schon gebrochen. Wir haben letztes Mal auch schon darüber geredet.
Darum habe ich ja gesagt, dass ich mir einfach gar keine mache.
Aber tatsächlich haben sich ja sicherlich auch viele vorgenommen. Und das ist ja jetzt was, was man nicht nur zum Jahreswechsel sich vornimmt, das Leben ein bisschen nachhaltiger einfach zu gestalten, auf manche Dinge vielleicht zu verzichten. Mal Fahrrad fahren, ne, Julia?
Ja, genau.
Statt mit dem Auto. Das trägt natürlich alles ein kleines bisschen dazu bei, dass wir alle nachhaltiger leben. Und das Thema, das wir heute besprechen in unserer Podcast-Folge, geht nämlich genau darum, wie man es schaffen kann, nicht nur zu wissen, dass man nachhaltiger leben sollte, sondern es auch hinzukriegen und das Mindset auszubilden dafür und danach zu handeln.
Allerdings so diesen Gap, den wir oft persönlich vielleicht auch wahrnehmen, dass wir eigentlich darum wissen, aber vielleicht noch nicht richtig umsetzen, den gibt es ja auch in Unternehmen. Die sind ja jetzt auch verpflichtet, ein Reporting abzulegen über ihre nachhaltigen Aktivitäten. Und weil es diesen Gap gibt, gibt es auch die Inner Development Goals, die eben beschreiben sollen, welche Fähigkeiten wir jetzt brauchen und welche Haltung sich entwickeln muss, damit wir wirklich nachhaltig handeln und wirken im Unternehmen.
Aber bevor wir ins Gespräch einsteigen, stellen wir euch natürlich noch unsere Gäste vor. Das ist einmal der Jörg Reck-Henrich. Er war auch Autor des Artikels über die IDG in Neues Lernen. Er ist systemischer Berater und Coach sowie Künstler. Er hat einen Lehrauftrag für Innovation an der Quadriga Hochschule Berlin und ist auch an weiteren Business Schools zu den Themen Kreativität und Creative Leadership tätig. Er hat uns gesagt, dass ihn an den IDGs es besonders fasziniert, dass man darüber tatsächlich die Grundlagen und den Link zur Nachhaltigkeit in den Unternehmen schaffen kann. Zusammen mit Marlen Nebelung hat er den IDG Praxis Hub in Berlin gegründet. Was das alles genau ist, erklären wir natürlich noch im Gespräch. Und er ist über unseren zweiten Gast Markus Hipp auf die IDGs gestoßen.
Genau, und Markus Hipp ist Theologe und Philosoph und hat das deutsche Netzwerk der IDGs mit aufgebaut und das Thema in seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der BMW-Stiftung mit eingebracht. Auf die Idee der IDG ist er wiederum gestoßen, weil er Thomas Björkman kennengelernt hat, der Initiator der IDG-Bewegung in Schweden ist. Er war davon total begeistert und so wurde auch die BMW-Stiftung Partner und Förderer der Initiative. Seit Jahresbeginn ist er jetzt für die gemeinnützige Organisation Project Together tätig.
Ja, und unser dritter Gast ist Heike Meyers, eine Kollegin von uns. Sie ist Brandmanagerin mit Fokus auf Corporate Social Responsibility bei der Haufe Akademie. Und sie kam zu dem Thema, weil die Geschäftsführung tatsächlich sie darauf aufmerksam gemacht hat und weil Entwicklung und einfach kognitive Arbeit zu ihren Leidenschaften zählen, war sie sofort an Bord und Feuer und Flamme für das Thema. Und die Haufe Akademie ist inzwischen auch einer der Partner der IDGs.
Und jetzt war das ziemlich viel Input, würde ich sagen. Und wir erzählen, glaube ich, gar nicht mehr viel, sondern gehen einfach direkt ab ins Gespräch. Und ich glaube, da werden sich viele Fragen rund um IDG, SDG und den Zielen und dem Vorgehen dabei klären.
Gespräch.
Heike, kannst du uns das nochmal genauer erklären, was wir uns jetzt unter diesen IDGs vorstellen sollen?
Die IDG ist eine Non-Profit-Organisation aus Skandinavien, aber mittlerweile global aktiv und 2020 gegründet von verschiedenen Partnern. Unter anderem waren da aber auch schon Universitäten dabei, wie die Universität Stockholm. Und stattgefunden bis heute haben mehrere Online-Befragungen weltweit, um festzustellen, welche Kompetenzen brauchen wir denn, um in eine nachhaltige Zukunft zu gehen und vor allen Dingen, und das ist die Mission der Inner Development Goals Initiative, die Sustainability Development Goals der United Nations zu erreichen. Bei dieser Befragung, die stattgefunden hat, online sind mehr als 1000 Organisationen, Menschen weltweit befragt worden, was für Kompetenzen braucht es, Zukunftskompetenzen, um die Sustainable Development Goals zu erreichen. Und in der Auswertung der Befragung ist dann ein Framework entstanden, das sogenannte IDG-Framework, wo man die Kompetenzen, die es braucht, in 5 Dimensionen eingeteilt hat. Dazu gehört die Dimension Sein, die Dimension Denken, in Beziehung treten zu anderen und zu der Welt, Zusammenarbeit, also Kooperation und auch Handeln, ins Tun kommen und den Wandel gestalten, auch den sozialen Wandel. Und unter diesen 5 Dimensionen gibt es dann nochmal insgesamt 23 Kompetenzen, die im Detail näher benannt sind, die es braucht, um in diese nachhaltige Zukunft zu gehen.
Das heißt, wenn ich da kurz eine Nachfrage anschließen darf an Markus, war es von Anfang an klar, wir suchen diese Kompetenzen, um Nachhaltigkeit mehr zu fördern?
Genau, also dazu kann ich gerne ein paar Sätze sagen. Und das ist auch, wenn man so will, der geniale Trick gewesen, dass die IDGs heute so global unglaublich Furore machen, als eine Antwort, die einfach noch gefehlt hat. Die Leute, die Wissenschaftler, die kamen natürlich alle von den SDGs her, von den Zielen der Vereinten Nationen, haben sich aber auf der Halbzeitstrecke gefragt, warum kommen wir nicht wirklich voran? Was ist der Missing Link? Was fehlt uns hier? Und was deutlich wurde, ist die innere Dimension, die Grundvoraussetzungen, die Menschen in sich haben müssen, um tatsächlich nicht die alten Patterns, die alten Muster in all diesen Dimensionen zu wiederholen, die müssen wir mit betrachten. Und das ist passiert. Und insofern ist dann auch die Begriffsfindung IDGs tatsächlich abgeleitet von den SDGs. Otto Scharmer, einer, der das wesentlich auch mitgetrieben hat vom MIT, einer der weltweit führenden Transformationsforscher, auch mit entsprechenden Methoden, hat mir das auch mal ganz offen gesagt. Im Grunde ist der Begriff, wenn man zumal ihn universell denkt und global, auch problematisch, weil er wiederholt bewusst Muster der westlichen Welt. Inner ist ein westlicher Term, der in vielen Kulturen gar nicht differenziert wird vom Outer. Mhm. Development ist ein sehr westlicher Begriff, Entwicklung, wie wir ihn denken, und Goals allemal. Aber man hat sich bewusst für dieses Framing entschieden, um überhaupt eine Sprache zu finden, im weltweit führenden und akzeptierten Framing der SDGs. Es gibt kein historisch vergleichbares Framing, das tatsächlich gemeinsame Weltziele über so viele nationale, kulturelle, religiöse, politische Systeme hinweg einen Konsens gefunden hat. Und mit den IDGs ist etwas gelungen, nämlich für alle ein inneres Framing zu finden, das damit korreliert. Es ist wie zwei Seiten einer Münze. Wenn wir die äußere Welt verändern wollen, müssen wir uns bewusst werden, dass wir in den letzten 300 Jahren uns eine innere Welt angeeignet haben, die zum Teil, wenn man so will, kontraproduktiv ist. Die müssen wir hinter uns lassen, die müssen wir zumindest erkennen und reflektieren, wenn wir wirklich etwas Neues erschaffen wollen. Und das ist der Kern und dieses Framings. Es ist also selbst auch nochmal sich bewusst, dass es einen Teil des Problems mitkommuniziert, aber es ist ein pragmatischer Schlüssel, das Innere des Menschen in die Definition und in die Ziele des Äußeren mit hineinzubringen.
Jetzt habe ich gesehen, Jörg, du hast ja einen IDG-Hub in Berlin initiiert. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mit reinnehmen, was jetzt dieser Hub, wovon es 400 weltweit gibt, was der jetzt genau möchte.
Ja, sehr gerne. Also die IDG-Hubs sind mittlerweile sogar, aktuelle Zahlen sind, glaube ich, fast bei 500 weltweit. Im Grunde genommen sind es einfach Interessensgemeinschaften, Leute, die sich zusammenfinden in kleinen, größeren Gruppen und sagen, wir wollen uns das Thema auf die Fahnen schreiben, das ist uns ein Herzensanliegen, und dann durchaus auch sehr unterschiedlich mit den IDGs anfangen zu arbeiten. Also ein Beispiel, es gibt Gruppen, die sich tatsächlich sehr stark um diesen inneren Entwicklungsaspekt kümmern, sprich eine sehr persönliche Reflexion mit diesen Dimensionen erstmal für sich arbeiten. Es gibt Gruppen, die stark in einen Community-Building-Aspekt auch eintauchen, wo ich finde, das ist ausgezeichnete Bausteine, die man da mit aufgreifen kann. Und wir in Berlin haben eben den IDG Business Hub Berlin gegründet, weil wir gesagt haben, wir brauchen es genau dahin, wo es am dringendsten nötig ist, nämlich in Wirtschaftskontexten. Und da zu sehen, wie jetzt, da kommen wir natürlich gleich auch in das nächste Thema ESG-Regularien auch rein, weites Feld, aber der Druck ist ja da. Der Druck wird aber als Pflicht zu Recht auch gesehen. Und jetzt ist die Frage, wie durch die IDGs, wie da eigentlich ein Stück weit auch Spielfläche auch reinkommen kann, wo es nämlich tatsächlich darum geht, aus einer inneren Haltung heraus, aus einer persönlichen Gestimmtheit, Geklärtheit heraus in diese Frage, in diese Arbeit rund um das Thema SDGs auch reinzugehen. Und vielleicht einen Aspekt möchte ich noch abrunden. Ganz häufig wird immer gesagt, ja, es geht so um die innere Entwicklung. Und Markus, ich fand das gerade spannend, wo du gesagt hast, ja, das ist ja durchaus auch so ein westlicher, eine westliche Perspektive darauf. Ich staune manchmal in Gesprächen, denn wenn ich genau auf die IDGs schaue, dann ist da natürlich ein Aspekt des Seins da, Beziehung zu sich selbst. Aber dann kommt ja sofort die kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt um einen herum im Denken. Und dann sind wir schon längst in der Beziehungsarbeit drin. Nämlich, wie kümmere ich mich mit anderen? Wie bin ich verbunden? Wie komme ich eigentlich mit Menschen und Organisationen in Kontakt? Wie gestalte ich Zusammenarbeit als Viertes? Und vor allen Dingen, wie handle ich? Also das rein jetzt auf eine innere Entwicklung zu reduzieren, ist mir persönlich dann gelegentlich auch zu wenig, sondern ich glaube, bin fest davon überzeugt, wir haben hier ein Handwerkszeug an der Hand, was für die praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Organisationen, speziell in Wirtschaftsorganisationen, wirklich Hand und Fuß hat.
Genau, und die Hand und den Fuß, den wollen wir jetzt mal unseren Hörerinnen noch näher bringen, indem wir wirklich eben genau da jetzt weitermachen, was du gerade aufgezeigt hast. Es geht ja eben darum, es klang jetzt schon mehrfach an, es gibt die Pflicht für die Unternehmen dank der Corporate Sustainability Reporting Directive, einen Bericht über ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen zu veröffentlichen oder das aufzunehmen. Das heißt, der Fokus ist natürlich in den Unternehmen inzwischen geschärft für die Nachhaltigkeit und trotzdem gibt es da eben so eine Lücke zwischen dem, was man reporten muss und dem, was man wirklich tut oder auch welche Haltung man gegenüber diesem Thema hat. Und da gehen jetzt genau die IDGs rein in diese Lücke, wie ihr schon mehrfach jetzt gesagt habt. Ich würde jetzt gerne vielleicht bei Markus einsteigen, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass du selbst die IDGs ja in deine Arbeit bei der BMW-Stiftung eingebracht hast. Und ich würde jetzt wirklich so ganz konkret wissen, was das denn heißt, wenn man IDGs in die Arbeit einbringt, im Unternehmen versucht zu verankern. Wie genau bist du denn da vorgegangen?
Ja, rückblickend kann ich das mit fünf Elementen, die wir beobachtet haben, in der Art und Weise, wie Menschen lernen, zusammenkommen und arbeiten und dann auch ins Handeln kommen, die haben wir beobachtet. Und in der Übersetzung in konkrete Arbeit haben wir das bei uns wie folgt gemacht. Zum Ersten haben wir festgestellt, wenn Menschen immer nur in ihrer eigenen Bubble sind, im Grunde immer in ihrer eigenen Fach-Peer-Group, da passiert nicht viel an Neuem oder zumindest nicht genug. Und deswegen haben wir festgestellt, wir haben mit Führungskräften weltweit gearbeitet, die BMW-Stiftung tut es heute, das ist ihr Kern, dass die Kuratierung von Diversität also unglaublich wichtig ist, wenn wir zu neuen Lösungen kommen wollen. Dass es nicht genügt, Fachkonferenzen zu machen, sondern dass wir die ganze Vielfalt von Zugängen auf ein Thema wirklich in der Kuratierung von Menschen ganz anders angehen müssen. Das führt automatisch dazu, je diverser Gruppen kuratiert sind, desto weniger fallen wir in die Gefahr, sofort in unseren Fachterminus zu laufen und sofort ins Collaborating und Acting zu gehen. Die meisten Konferenzen, Tagungen springen sofort in die Lösung. Das ist eines unserer Muster, weil wir getrieben sind von der schnellen Lösung. Es muss dabei was rauskommen. Und deswegen wird etwas, was wir historisch immer eigentlich zusammengedacht haben, wenn man weit genug zurückgeht, dass man zunächst einen Beziehungsaufbau wirklich braucht. Und sich selber bewusst sein muss, dafür muss Zeit sein. Also Diversität sorgt dafür, dass wir nicht direkt in die Aktion springen, sondern erstmal uns begegnen. Das Zweite ist, bei uns in der BMW-Stiftung war eine Beobachtung über das Placemaking. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, aus Erfahrung und Beobachtung, dass die Art und Weise, wie bis heute 95% aller Tagungen, Lernformate stattfinden, etwas vergessen haben, was in der Lerngeschichte der Menschen ganz andere Modelle hatte und zu denen wir zurückkehren, nämlich was macht der Ort aus? Wie gestalten wir Orte, und zwar physische Orte, in denen wir uns begegnen? Wir haben eine Bewegung dann daraus gestartet, die heißt Somewhere Places. Wo passiert was anderes? Das sind überwiegend Orte in der Natur oder in Städten oder an Orten, die wirklich getragen sind von einem Purpose, die nicht reine transaktionale Retreat-Orte sind oder Hotels, sondern wo Menschen selber sich mit sich selbst, mit der Natur und mit einer größeren gemeinsamen Idee, da kommen die Nachhaltigkeitsziele dann schon ins Spiel, sich neu verbinden. Da merkt ihr vielleicht auch den Theologen in mir. Also es geht auch um was Größeres. Das Dritte ist die Frage des Designs. Wie designen wir Veranstaltungen? Wie designen wir Lernen? Dabei haben wir beobachtet, dass das klassische konfrontative Lernen, das wir quasi in der Schule schon längst versuchen, aber noch längst nicht verabschiedet haben, als konfrontatives Lernen machen wir in der Berufswelt genauso weiter. Da kommen ein paar Experten, die erzählen uns was, dann gibt's die Kaffeepause und dann passiert da noch mal ein bisschen mehr und das war's. Es bleibt sehr, sehr im Gehirn. Während wir designen Formate so, dass wir in einem gewissen Zeitraum an besonderen Orten diese Diversität der Menschen, die da sind, maximal in tiefe Beziehung zueinander gestalten. Und das ist dann eben nicht mehr nur intellektuelles Lernen. Das heißt, man geht miteinander wandern, man geht laufen, das Lagerfeuer als etwas, was in unserer Menschheitsgeschichte Identität schafft, das gemeinsame Essen, die Großzügigkeit der Begegnung, die wird immer weggelassen. Also da könnte ich jetzt einsteigen ins Formatdesign von Dingen. Auch die Kunst spielt da eine bedeutende Rolle als eine universale Sprache der Selbstreflexion und in Beziehung zu gehen. Das dritte ist, das vierte Element, neben Diversity, Places und Design, ist dann der Purpose, der größere Zweck. Wie gelingt es uns gemeinsam, bevor wir in die Lösung gehen, überhaupt festzulegen, was ist denn unser gemeinsames Ziel? In dem Fall bei der BMW-Stiftung waren das die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Das ist der globale Konsens, den wir haben und kann man jetzt in jedes Ziel tiefer eintreten. Und dieses dritte macht etwas anderes aus einem Dialog zwischen Zweien. Das verändert diesen Dialog. Und wenn man diese Elemente hat, dann kommt ein fünftes Element zum Tragen, das in unserer Innovations- und Lösungsforschung immer unterschätzt wird. Das ist die Serendipity, die richtige Zufälligkeit. Wie erzeuge ich einen Raum, in dem ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich die richtige Begegnung und damit möglicherweise auch eine disruptive Lösung meiner Organisation, meines Ziels überhaupt erkennen kann. Und diese fünf Elemente haben wir sehr, sehr praktisch umgesetzt in eine völlige neue Form, wie wir Communities of Purpose, also Gemeinschaften für gemeinschaftlichen Wandel erzeugen. Das klingt vielleicht banaler, als es ist, aber wir sind alle gewohnt, ob wir im Unternehmensbereich sind, im öffentlichen Bereich, als Verwaltungsbeamter, als Sozialunternehmer, als Aktivist. Wir müssen uns erst dessen bewusst werden, wie wir im Grunde handeln können, um andere Handlungsoptionen in die Lösung mit einzubringen. Und was wir in der Geschichte der letzten 300 Jahre vergessen haben, ist, das ist diese Selbstreflexion auf das, was wir gar nicht mitdenken, wenn wir sofort in die Lösung springen. Und das ist das, was wir sehr, sehr praktisch, ich kann da gerne tiefer reingehen, so oft erfahren haben. Es entsteht eine andere Motivation, sich an einer gemeinschaftlichen Lösung zu beteiligen, wenn man für Being, Thinking und Relating, also Sein, Denken und Beziehung, wieder mehr Raum schafft.
Vielen lieben Dank. Ich fand, das war schon sehr, sehr praktisch und in die Tiefe. Ich würde es mal so zusammenfassen. Man geht jetzt natürlich nicht ins Unternehmen rein und hält Vorträge über die IDGs, sondern man schafft die Bedingungen, damit die IDGs sozusagen sich dort entwickeln können. Ich würde deswegen die Frage an dich nochmal weitergeben, Jörg, der du ja auch oft Einblicke in die Unternehmen bekommst und eben ja versuchst, die IDGs in die Unternehmen hereinzutragen. Wie genau machst du das denn?
Ja, ich finde, ich will nochmal ganz kurz auf das zurückkommen, was Markus gesagt hat, weil mir das wirklich auch ein Herzensanliegen ist. Markus, du hast gesagt, es gibt eine große Tradition da. Vor gut 500 Jahren gab es die erste Synode, die nämlich genau mit diesem Ansatz, wir müssen genau hören, wir müssen Menschen zusammenbringen und erstmal verstehen, was die Situation ist, ins Gespräch auch gegangen ist. Und dass das jetzt im modernen Kontext jetzt von üblichen Führungsprogrammen eben eine große Herausforderung ist. Wir sehen das jetzt gerade, wo wir am Programmdesign eben für dieses IDG-Camp auch sind, wie wichtig das ist, eher die Begegnung und diesen Werkstattcharakter eben auch zu eröffnen. Und das ist jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, genau der Ansatz, wo wir sagen, es geht hier nicht primär um Wissensvermittlung. Was sind die SDGs, was sind die IDGs? Das werden wir im Vorfeld schon machen, dass die Leute inhaltlich da ein Stückchen schon mitgenommen worden sind. Das Entscheidende ist eigentlich, einen Raum aufzumachen, wo wir in eine Begegnung kommen. An welchem Thema der Nachhaltigkeit bist du in deiner oder wie in unserer Organisation unterwegs? Und wir setzen da gerade jetzt für das, was wir für April auch planen, wirklich ganz stark darauf, auf die Unterschiedlichkeit, die auch Markus gerade beschrieben hat. Wir wollen Menschen aus unterschiedlichen Organisationen haben, um damit erstmal den Raum möglichst divers auch aufzumachen. Die Grundidee ist wirklich erstmal in die Erfahrung auch reinzugehen, also nicht über die IDGs zu erzählen, sondern tatsächlich auch in die Erfahrung der IDGs auch hineinzugehen, um dann sehr vorsichtig, ganz sanft zu schauen, wie verbindet sich das denn mit realen Bedarfen in der Organisation. Und da geht es dann um Themen wie Führungskräfteentwicklung. Da geht es um Dinge wie Recruiting. Spannendes Thema gerade, wenn es um die Attraktivität von Organisationen geht. Aber zunächst einmal geht es darum, in die Organisation hineinzukommen und dann zu schauen, diesen Raum des Dialogs auch aufzumachen und zu fragen, wie können sich die IDGs an dieser, an jener oder einer dritten Stelle ganz konkret auswirken? Was würde das bewirken?
Vielen Dank, Jörg. Weil wir heute die Kamera anhaben, bin ich den Hörerinnen gegenüber im Vorteil und habe gesehen, dass Markus das gerne noch kurz ergänzen würde. Also gerne direkt anschließen.
Ich will es auch gerne mal konkret machen, weil wir sie noch nicht genannt haben. Nehmen wir mal die Dimension Sein und die Skills, die aufgeführt sind. Was Heike vorher sagte, sind ja 23 auf alle 5 Dimensionen. Bei Sein sind es zum Beispiel Inner Kompass, also eine innere Orientierung, Integrität und Authentizität, Offenheit und Lernbereitschaft, Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein und Presence, also Dasein, wirklich präsent sein. Das heißt, jetzt machen wir es konkret. Ein Unternehmen, ein Unternehmensführer, eine Führungsperson, Persönlichkeit in einem Unternehmen steht vor einer wirklichen Transformation, hat Regularien, wo alle genau wissen, ich muss dieses Unternehmen nicht nur linear irgendwie in die nächste Innovationsstufe bringen, sondern es muss sich radikal was verändern. Wenn da kein inner Kompass da ist, dann wird der zwar auf die Regularien reagieren, ich könnte jetzt Beispiele machen, wo ich das selber beobachtet habe, dann wird er sagen, ich mache das Nötigste, um meinen gesetzlichen Regularien oder dem öffentlichen Druck zu Genüge zu tun. Aber in dem Moment, wo der öffentliche Druck oder die Regularien wieder sich ein bisschen verwischen oder nicht mehr so stark da sind und ich habe keinen inneren Kompass, dann wird er diese Transformation nicht festsetzen, sondern wird ins alte Muster zurückspringen und sagen, ich maximiere jetzt hier, weil meine Shareholder, meine Kuratoren, weil die das wollen, muss ich jetzt wieder erst an die Kohle denken und das, was ich als inner Kompass spüre, als langfristiges, mittelfristiges Ziel meines Unternehmens, dass ich durch diese Transformation gehen muss, das mache ich dann doch nicht. Ja? Und wenn ich da nicht integer, authentisch mit einem klaren inneren Kompass und auch der Bereitschaft, ganz anders nochmal zu lernen oder mein Unternehmensgeschäftsmodell nochmal anders zu reflektieren, und da komme ich jetzt ins Thinking, Critical Thinking, Complexity Awareness, also die Komplexität, vor der ich da bin, die Perspektive zu verändern. Wenn ich, und das Long-Term Orientation and Visioning ist zum Beispiel bei Thinking 1, dann wird mir das nicht gelingen. Und ich glaube, in dieser konkreten Übersetzung, da könnten wir jetzt in jedes Transformationsmodell eines aktuellen Unternehmens reingehen, ob das ein Mittelständler ist oder ein Großkonzern. Das beginnt dort und eben nicht, indem ich mich nur mit Fachleuten im Rahmen von dem, was ich regularisch oder durch öffentlichen Druck tun muss, das wird nicht reichen in der Transformation. Und da wird es sehr, sehr konkret.
Genau, sehr, sehr konkret dafür. Vielen Dank. Genau. Ich höre so richtig die Leidenschaft bei dir raus. Und die Leidenschaft kenne ich auch von Heike, als sie das letzte Mal vom Summit zurückkam. Und ich würde dich einfach mal bitten, ihr seid ja noch dabei, den Hub auch hier in Freiburg aufzubauen. Aber du hast mir damals auch schon begeistert erzählt von den Beispielen, die ihr einfach auf dem Summit erfahren konntet und welche Unternehmen da was tun. Vielleicht kannst du uns da ein paar Beispiele mal nennen, damit es auch nochmal anschaulicher wird, was denn da schon alles in den Unternehmen dazu gemacht wird.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich das, was ich an dem IDG-Framework so sehr, sehr faszinierend finde. Um das jetzt noch zu erweitern, was der Markus und der Jörg gesagt haben. Für mich sind die IDG und das Framework eine klare Einladung für das Individuum und auch für Unternehmen, etwas zu tun. Alle können damit arbeiten. Und dafür gibt es hervorragende Beispiele. Man kann ganz klein anfangen oder man zieht es ganz groß auf. Klein wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie es das schwedische Unternehmen Iceberg gemacht hat, ein Outdoor-Schuhe-Hersteller, in Deutschland auch ausreichend bekannt, die gesagt haben, lasst uns doch mal schauen, welche der Dimensionen der IDG sind denn die, in denen wir uns entwickeln können, welche Kompetenzen stehen darunter, und lasst uns die nächsten 100 Tage mal schauen, wer von uns sich in welcher Kompetenz entwickeln möchte. Da sind Buddy-Termine aufgesetzt worden, Mentoren im Unternehmen selber, also wirklich selbstorganisiert, selbstbestimmt, also eine hohe Attraktiv für Menschen, die intrinsisch motiviert sind und sagen, ich möchte selbstbestimmt lernen und ich übernehme die Verantwortung und weiß hier anhand der IDG wissenschaftlich, dass die und die Kompetenzen gut wären, wenn ich sie weiterentwickle. Das wäre also im Kleinen möglich. Es ist aber auch natürlich im Großen möglich, wie Google, die sich die Amy Edmondson, hat der Markus eben erwähnt, im wissenschaftlichen Beirat der IDG für einen Workshop initial eingeladen haben und gesagt haben, lass uns doch mal gemeinsam schauen, was tun wir. Es ist aber auch immer möglich zu sagen, ich bin ein Unternehmen, ich möchte meine Mannschaft auf die Zukunft fit machen, habe ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und schaue jetzt mal, dass ich das ergänze um die IDG. So hat es zum Beispiel IKEA gemacht. Und so ist es mit guten Führungskräfteentwicklungsprogrammen wie B6, das Framework oder andere möglich. Und da muss man einfach nur schauen, welche zahlen auf die IDG ein. Und das tun einige.
Jetzt genau, Jörg, ich glaube, du würdest es gerne ergänzen. Ich habe jetzt ehrlicherweise in die falsche Richtung geschaut und nicht in die Kamera, deswegen konnte ich dein Signal nicht so gut empfangen. Aber ergänz doch gerne. Ich glaube, beim IKEA-Beispiel hast du auch nochmal.
Ja, genau. Ja, Heike, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, es braucht da wirklich den experimentellen Mut. Es braucht das wirklich, das auszuprobieren. Und die Beispiele, die du geschildert hast, wie IKEA oder Eisberg, sind wirklich spannend. Und wir suchen und sollten und müssen die Lücke suchen, wo Organisationen nicht nur sich pflichtmäßig bei den ESGs und bei der Nachhaltigkeit engagieren, sondern sagen, nein, wir gehen selber in diese Erfahrung auch rein. Und da sind die Beispiele wirklich hervorragend. Und um das nochmal aufzugreifen, an sich ist das ja gar nicht so schwer zu denken. Nehmen wir zum Beispiel ein Leadership-Programm. Viele gute Leadership-Programme haben ja im Kern eine Frage eines Projektes. Kümmert euch um ein bestimmtes Projektthema. Und wenn ich jetzt als Organisation sage, das Thema Nachhaltigkeit, und da sind ja die SDGs einfach hervorragende Leitlinien, in welchem Horizont, mit welchen Leitlinien der SDGs könnten wir ein Nachhaltigkeitsprojekt machen innerhalb des Programms? Das kann eine kleine Geschichte sein, das kann Datenanalysen sein, das kann aber auf einmal eine sehr konkrete Initiative sein, wie man Energie einspart, was auch immer. Und in dem Moment, wo man das Thema setzt, ist sofort die Frage, wie bekommen wir das hin? Was hilft uns eigentlich vom Denken in die Beziehung, in die Zusammenarbeit und in die Umsetzung zu kommen? Da kann ich mir ganz schnell ganz konkrete Aspekte der IDGs auch nehmen und sagen, damit müssen wir ansetzen. Ist das beispielsweise ein kritisches Projekt innerhalb der Organisation, dann ist im Rahmen des Denkens, muss man schon nochmal genau verstehen, wie sind die beteiligten Stakeholder da unterwegs, wen müssen wir da einfangen, auch gewinnen. Die IDGs haben ein so reichhaltiges Repertoire, um sehr konkrete Projekte anzufassen, und zwar Projekt für Projekt und ganz individuell. Und das ist das Spannende. Das heißt, wir brauchen mehr experimentellen Raum.
Jetzt ist eigentlich schon sehr viel angeklungen, auch an Konkretem. Und trotzdem würde ich versuchen, noch ein bisschen konkreter zu werden. Wir haben nämlich auch eine Rubrik, die sich nennt Ganz konkret. Und da bohren wir immer noch mal ein bisschen nach.
Ganz konkret.
Jetzt noch mal ganz praktisch. Wenn ich mir vorstelle, ich habe diesen IDG-Katalog vielleicht auch in einem Unternehmen, in dem die noch überhaupt nicht verankert sind. Wo fange ich jetzt als Unternehmen an, die irgendwie an die Mitarbeitenden zu kriegen? Wie können jetzt Mitarbeitende wirklich die einzelnen Kompetenzen, die da angesprochen werden, erlernen?
Ich denke, es braucht zunächst einmal ein Stückchen Überzeugungsarbeit, wenn da gar kein Wissen vorher da ist. Das haben wir ja meine Kollegin Marlene Nebelung und ich vor einem guten Jahr bei der Landesbank Baden-Württemberg auch gemacht. Wir haben einen IDG-Foundation-Kurs gemacht. Wir haben sehr genau auf die Aktivitäten der Bank geguckt. Wir haben dann in das Framework der IDGs eingeführt. Wir haben kurze Übungen auch gemacht. Und das war die Grundlage, um dann eben weiterzuarbeiten. Um dann konkret weiterzugucken, was sind wirklich Nachhaltigkeitsziele, was sind Anliegen, wo brennt es auch, wo muss man wirklich nachlegen und dann zu gucken, wie kann man mit einzelnen IDG-Aspekten wirklich ganz konkrete Programme designen. Also Markus hat ja ein sehr schönes Beispiel gemacht. Was ist eigentlich unser innerer Kompass, wenn es um die Frage von Finanzen geht, von Kreditvergaben geht? Was brauchen wir da? Wie stellen wir uns auf und vor allen Dingen, wie positionieren wir uns auch dort? Das sind Dinge, wo man entlang der IDGs, glaube ich, sehr, sehr, sehr konkret dann in einzelne Schritte auch eintauchen kann. beispielsweise jetzt in einem Leadership-Programm oder wenn wir an so etwas denken wie Potenzialentwicklung. Ist doch mal spannend, mit jungen Leuten zu sprechen und zu sagen so, wie seht ihr euch denn die Zukunft innerhalb der Organisation vor und würde da auf einmal das Thema Nachhaltigkeit viel deutlicher positionieren. Und auch da wären die IDGs ein hervorragender Rahmen.
Apropos Führungskräfteentwicklung oder Leadership-Programme, das ist auch schon öfter angeklungen. Heike, wie würdest du sagen, kann man IDG und Führungskräfteentwicklung denn zusammenbringen?
Ich hätte jetzt noch Ideen gehabt, um das, was der Jörg gesagt hat, zu ergänzen.
Das auch noch ergänzen und dann weitermachen.
Ganz genau. Also habe ich ja eben schon gesagt, was mich an den IDG so fasziniert, ist, dass eigentlich jeder loslegen kann. Jeder und jede, wenn man es möchte. Das heißt also, wenn man schaut, welche Kompetenzen braucht es, dann kann man überall nachschauen. Bei einem Weiterbildungsanbieter, aber auch bei den IDG selber, die ein Open Source Tool anbieten, nicht sehr in die Tiefe gehend, um zu gucken, was gibt es denn da, um mich in den verschiedenen Kompetenzen weiterzuentwickeln? In Bezug auf Führungskräfteentwicklung hatte ich vorhin schon angesprochen und der Jörg auch, glaube ich, ist es heute eine Grundbedingung eines guten Führungskräfteentwicklungsprogramms, die Nachhaltigkeit mitzudenken. Wenn man eben seine Führungsmannschaft auf die Future Skills und in eine sichere Zukunft bringen will, dann sucht man sich sicherlich ein Framework und ein Entwicklungsprogramm aus, das die wissenschaftlich basierten Empfehlungen der IDG mitdenkt. Das heißt also, im Endeffekt müsste es von sich selber kommen. Ich entwickle meine Führungsmannschaft und ich schaue mir an, welches Führungskräfteentwicklungsprogramm gibt es. Und natürlich wird es dann eins sein, was zusätzlich auch noch auf die Aspekte der IDG einzahlen kann. Das wäre der optimale Weg.
Dann hast du es jetzt gerade schon angesprochen. Die Frage ist bei mir vorher auch die ganze Zeit aufgekommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen uns die und die Kompetenzen, jeder kann irgendwie anfangen. Du hast jetzt gesagt, es gibt ein kleines Open Source Programm, auch wo man irgendwie sich die Kompetenzen aneignen kann. Aber würdet ihr jetzt sagen, man muss dann, wenn man sowas aufgebaut hat, explizite Weiterbildungsangebote genau für diese Kompetenzen auch aufbauen oder sich suchen, damit die Mitarbeitenden da auch wirklich lernen können?
Also ein entsprechendes Angebot wäre natürlich super, wobei wir den Mitarbeitenden auch sehr viel selber zutrauen können. Und das, was wichtig ist, ist den Mitarbeitenden Raum zum Lernen zu geben. Also Lernen zu ermöglichen, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann entsprechend Zugriff auf die verschiedenen Themen und Formate. Und da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtige ist, die Kultur zum selbstbestimmten Lernen im Unternehmen zu schaffen. Die Mitarbeitenden sind verantwortungsbewusst genug, mehr und mehr zu lernen, was brauche ich denn jetzt? Und natürlich ist es dann auch noch wichtig, dass mit den Zielen, die wir auch in Zukunft haben und mit den Kompetenzen, die es dafür braucht, zu erleihen.
Selbstbestimmtes Lernen, intrinsisch motiviert. Markus, wie ist das denn im Stiftungskontext? Sind da nicht alle sowieso per se total motiviert, sich den IDG zu widmen?
Ja, das ist natürlich, wenn man so will, ein fruchtbarer Resonanzboden, weil man grundsätzlich ja im Purpose-Feld schon ist und auf solche Framings auch dann vielleicht nochmal einfacher, schneller resoniert. Aber ich würde auch gerne nochmal zu diesem Punkt ganz konkret nochmal einen Moment sagen. Wichtig ist nochmal, das ist kein Framing, ich setze mich jetzt hin und lerne die 5 Dimensionen und die 23 Ziele, ja. Sondern es ist egal, in welchem Feld man ist, man designt und gestaltet die Art und Weise, wie wir zu Lösungen kommen und zur Zusammenarbeit anders und berücksichtigt damit und bekommt ein Hilfsmittel mit diesem Framing und diesen Begriffen. Ich möchte es nochmal konkret machen. Ich bin jetzt nicht mehr bei der BMW-Stiftung seit ein paar Wochen. Nach 17 Jahren als Vorstand habe ich dort nicht mehr verlängert, sondern wollte nochmal was Neues beginnen und arbeite jetzt mit einer jungen Organisation zusammen, Project Together, die verschiedene Missionen hat, in denen genau das passiert. Gesellschaftliche Probleme identifizieren und jetzt zum Beispiel Farm Food Climate über ein Thema oder Circular Economy, solche Themen. Und der neue Ansatz, der da mit drinsteckt, unter der Berücksichtigung von allem, also einem Framing, bedeutet, ich lade zunächst mal sehr, sehr unterschiedliche Menschen ein, die dafür relevant sind. Und das ist keine Banalität. Ich war selber auch 10 Jahre Stadtverordneter in einer Kommune in Brandenburg. Ich bin selber Unternehmer, ich bin selber Philanthrop und ich habe selber durchlebt biografisch, wie unterschiedlich man an Themen herangeht. Und wenn wir dieses Framing jetzt berücksichtigen, und das tun wir bei Project Together, dann heißt es, ich muss erstmal, und jetzt gehe ich zu Relating, also Beziehung, ich muss erstmal eine Wertschätzung dafür entwickeln, bevor ich ins Bashing der öffentlichen Hand gehe, muss ich eine Wertschöpfung, Appreciation erzeugen, dass ich auch verstehe, warum die in der öffentlichen Seite so handeln und umgekehrt, dass der öffentliche Verwaltungsbeamte, und das ist sehr konkret für sehr viele Industrien und Unternehmen, warum handelt der anders und denkt der anders? Und dann muss ich eine, das ist das zweite Skill in Relating Connectedness, eine Verbindung herstellen und auch eine Bescheidenheit, Humility, die dann sagt, ich kann das alleine nicht lösen. Ich muss erstens den anderen wertschätzen, und ich muss auch eine Verbindung herstellen, wenn ich jetzt in die Lösung will. Und das passiert in solchen Missionen, in solchen Organisationen heute sehr, sehr bewusst, dass diese Dimension zurückkommt ins Lösungssuchen und ins Acting. Und das bedeutet, egal ob das die öffentliche Hand, die Zivilgesellschaft oder das Unternehmertum ist, alle darin Handelnden müssen sich im Grunde erstmal vorbereiten, den anderen zu verstehen. Das haben wir wirklich verlernt. Und deswegen werden unsere Aushandlungsprozesse heute so konflikthaft, wie wir sie heute jeden Tag in der Tagesschau und in den Medien wahrnehmen können. Das ist mir nochmal wichtig, gerade auch im Zusammenspiel zwischen öffentlicher und privater Hand. Dort kann man es sehr, sehr konkret machen und Zivilgesellschaft. Das bedeutet, ich muss den anderen erst verstehen. Ich muss wertschätzen und auch davon ausgehen, dass er wirklich auch aus einer guten Intention heraus handeln. Und dann kann ich, das heißt nicht, dass ich dann meine Handlungslogik aufgebe. Es muss dann nach Gesetzen gehen und Regularien. Aber es setzt einen anderen Ton. Und das müssen Unternehmen, glaube ich, auch lernen. Anstatt, wenn wir das größere gemeinsame Interesse sehen, können wir das, was wir dann tun müssen, anders machen. Das ist konkret und wir könnten jetzt in Beispiele von großen Infrastrukturprojekten geben. Das kann jede Kommune, wo dann Windräder aufgebaut werden und dann demonstrieren die dagegen. Warum beginnen wir nicht mit Formaten, wo zunächst mal der Respekt hergestellt wird auf die Perspektive des anderen? Das ist Relating, das ist Critical Thinking und das ist dann eine andere Form von Collaborating und Acting.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Jörg, dass du es noch gerne ergänzen würdest. Ich glaube, es war aber eigentlich auch schon ein sehr umfassendes, fast schon Abschlussstatement, in das ich ansonsten überleiten würde.
Ja, vielleicht einfach, um die Energie auch nochmal von dem auch aufzunehmen. Ich glaube auch, gerade in Wirtschaftsorganisationen, es braucht einfach für das Thema nicht, dass man es abarbeitet, sondern es braucht mehr Energie und mehr Leidenschaft. Und das heißt, wo berührt es die Menschen? Und das ist ja eine Erfahrung, die wir gemacht haben in den konkreten Projekten, dass das Thema nachhaltig berührt. Was kann ich eigentlich meinem Enkel erzählen? Endlich kümmern wir uns um ein Thema, was ich zu Hause erzählen kann, kam aus einer Bank zurück. Und das ist interessant. Und da merkt man, da wächst Energie und da wächst Leidenschaft. Und dann ist genau das, was Markus dann auch gerade beschrieben hat. Dann fängt man eigentlich in Verbindung zu gehen. Dann kann man anfangen zu sagen, so, was verbindet mich mit dem Thema? Wie sehe ich das eigentlich? Und tatsächlich in diesen Community-Buildings-Aspekt da auch stark auch einzusteigen. Mehr Leidenschaft und mehr Energie.
Das war eigentlich auch schon ein schönes Abschlussstatement. Ich möchte aber trotzdem bitten, so als Abschlussrunde eine Frage zu beantworten. Inner Development Goals, Heike. Was tragen Sie jetzt wirklich zur Nachhaltigkeit der Unternehmen bei und warum sollte ein Hörer, eine Hörerin sich damit auch befassen?
Ich glaube, die wirkliche Nachhaltigkeit gelingt auch oder nur mit einer Haltungsänderung. Und die Inner Development Goals laden unter anderem zu einer Haltungsänderung ein, das Innere zu entwickeln, um im Außen wirksam zu sein und dann das Gemeinwohl zu sehen. Das ist der große Nutzen und der große Gewinn der Inner Development Goals.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Man spürte bei allen Beteiligten wirklich die Leidenschaft und es würde mich natürlich freuen, wenn wir die auch an unsere HörerInnen transportieren können. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, wir könnten noch einen zweiten Teil IDG, Teil 2 in unserem Podcast machen, weil es gibt noch vieles weitere zu besprechen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal einen schönen Tag noch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und uns so tolle Beiträge geliefert habt. Dankeschön.
Danke auch.
Danke sehr.
Vielen Dank.
Es geht also nicht nur um die Kompetenzen, sondern vor allem um die Haltung. Ich finde, das kann man schöner nicht zusammenfassen und dem möchte ich auch nichts mehr hinzufügen.
Du weigerst dich also heute noch eine Zusammenfassung
richtig
zu bringen. Okay, haben wir das nochmal pointiert so festgehalten, aber ich finde auch, das waren wirklich sehr gute Abschlussstatements und im Prinzip bleibt uns deswegen nicht viel mehr, als zu unserer Checkout-Frage zu gehen, oder?
Checkout.
Was wirst du später über dieses Gespräch oder diesen Podcast berichten?
Das finde ich jetzt lustig, weil ja Jörg am Ende auch nochmal sagt, dass eine Rückmeldung aus einer Bank mal kam, die gesagt hat, endlich kann ich mal mein Zuhause berichten über was wir hier machen oder über was wir gesprochen haben oder was wir tun. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich es mir jetzt noch immer ein bisschen schwierig vorstelle, heute nach Hause zu gehen und meinen Kindern zu erzählen, dass wir über die IDGs gesprochen haben, die ja die SDGs umsetzen und so weiter und so fort. Aber tatsächlich, ich meine, unsere Gäste haben ja auch wirklich praktische Beispiele geliefert und so ganz einfache Sachen. Was heißt so einfach? Das ist genau das, was Markus am Anfang gesagt hat. Es klingt nach so einfachen Sachen, aber da muss man halt auch erstmal draufkommen und da den Link schaffen, wie, dass man halt in Meetings oder in Veranstaltungen die Podien oder die Vortragenden divers besetzt und solche Sachen. Ja, und das wäre das, was ich berichten würde, dass man da mit ganz praktischen, ja auch Tools, ohne jetzt so einen Weiterbildungskatalog über IDGs abhandeln zu müssen, schon viel erreichen kann.
Und ich würde nochmal auf das eingehen, SDG und ESG und IDG, also ich nehme mit und hoffe, dass bei unseren ZuhörerInnen genauso viele Knoten gelöst sind wie bei uns, weil am Anfang war ich auch überrollt von all diesen Abkürzungen und jetzt kann ich damit viel mehr anfangen. Und was ich noch berichten würde über diesen Podcast ist, dass das Thema zumindest bei unseren drei Gästen mit sehr viel Leidenschaft zu tun hat. Also man hat echt gemerkt, dass alle drei dafür brennen und was ändern wollen und auch daran glauben, dass dieses Konzept was verändern kann und dadurch mehr nachhaltiges Handeln bewirkt wird. Und das fand ich sehr schön.
Und wir haben am Ende mit unseren Podcast-Gästen noch drüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich einen sehr, sehr grundlegenden Podcast über die IDG gemacht haben und vielleicht so ein Teil 2 nochmal in Frage kommen würde, wo wir noch mehr Unternehmensbeispiele sammeln könnten. Und das dachten wir, starten wir vielleicht auch einfach einen Aufruf an euch, liebe ZuhörerInnen, ob ihr noch Ideen habt, wie es weitergehen könnte mit den IDG und eine Folge 2, wie wir die gestalten könnten. Und auch ansonsten, wenn ihr Ideen habt, immer gerne schreiben.
Und wer sonst auf dem neuesten Stand bleiben will rund um das Thema Lernen im Unternehmensbereich, kann auf unser Magazin zurückgreifen, auf unser Online-Portal neues-lernen.org, unsere LinkedIn-Seite besuchen oder auch über die App sowohl auf Podcast als auch auf Online-News und Magazininhalte zugreifen.
Das hast du sehr schön zusammengefasst und jetzt bleibt es nur noch zu sagen, tschüss. Wir können noch ein bisschen verraten vielleicht, um was es in der nächsten Folge geht. Soll ich sagen, dass es nächstes Mal ein Podcast ist, bei dem Julia mal alleine im Gespräch war? Möchtest du sagen, mit wem
genau,
du gesprochen hast?
Genau, wir haben zum ersten Mal die Lernreise, die vielleicht die einen oder anderen, die unser Magazin auch lesen, kennen, als Podcast mit aufgezeichnet und ich habe mit Tietjen Onaran gesprochen.
Genau, und die nächste Folge ist auch schon in der Planung. Da werden wir über Leistung sprechen.
Und jetzt bleibt uns wirklich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning neu gedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner. Neues Lernen.